Ja, herzlich willkommen zum nächsten Podcast. Diesmal das Thema Softwarearchitektur und alles, was dazugehört. Und ich habe dazu einen absoluten Experten dafür gewinnen können. Und das ist Carsten Zeitz von der REWE Digital. Herzlich willkommen, Carsten.
Guten Morgen, Norbert.
Genau, und wie immer wäre schön, wenn du dich einfach selber vorstellst und kannst ja noch was zu REWE Digital auch noch sagen. Und ja, leg einfach mal los.
Ich bin Carsten Zeitz in Immenau, aus Immenau. Ich bin inzwischen seit 25 Jahren etwa in der Softwareentwicklung tätig. Habe nach meinem Abitur hier in Immenau Informatik studiert und schon relativ früh, also so 1996, während des Studiums angefangen, Software zu entwickeln. Damals noch so die ersten Webseiten, Perl-basiert. Und bin dann nach dem Studium bei einem Kommilitonen eingestiegen, der hier eine Firma hatte, die Software entwickelt hat in der Floristikbranche, so Warenwirtschaftssysteme. Dann auch relativ schnell in Kontakt gekommen mit Online-Shops, weil das ja dann sehr wichtig wurde. Und wir haben dann mit einer anderen Firma in Bayern eine Consulting-Firma aufgemacht und ja, sehr viel Erfahrung gesammelt in ganz Deutschland, im Bankenumfeld, Versicherungsumfeld. Dann hat es mich wieder zurückgezogen in die Heimat und ich habe hier bei einer kleineren Firma angefangen, Software für, also Backend-Software für Navigationsgeräte und Ähnliches zu entwickeln. Hat mich eine Weile beschäftigt, war ganz interessant und dann hat es mich wieder zurückgezogen zum E-Commerce und ich bin bei Intershop gelandet. Vielleicht in einem oder anderen bekannt, speziell hier in der Gegend. Habe dort 5 Jahre als Senior Softwareentwickler gearbeitet und dann hat es mich zur REWE Digital verschlagen. Hier bin ich auch als Softwareentwickler eingestiegen und dann so circa nach einem Jahr habe ich den Sprung in Richtung Softwarearchitektur, Softwarearchitekt gemacht, weil mich das halt auch schon immer fasziniert hat, wie man so größere Architekturen designt. Genau, zu REWE Digital vielleicht. Wir sind eine Tochter der REWE-Gruppe, kümmern uns halt um alles, was so Online-Lebensmittelhandel betrifft. Gibt auch andere Randthemen, aber das ist so das, was uns aktuell sehr zentral beschäftigt. Heißt also Lieferservice, Abholservice, alles, was sich so rund um Lebensmittelhandel dreht, den man im Internet so abbilden kann. Relativ neu halt auch solche spannenden Themen wie Pick and Go, das heißt also so autonome Supermärkte, analog Amazon Go, da sind wir halt gerade dabei, ist halt so ein aktuell brandheißes Thema. Gibt halt einen Markt in Köln, in dem wir jetzt da schon daran arbeiten.
Ja, cool, vielen Dank für die Übersicht. Seid ihr ja wirklich in Deutschland ja mit die Führenden dann bei solchen Sachen? Brauchen wir
Ja,
auch
klar.
sowas? Sie haben mal Amazon mal ein bisschen die Stirn bieten. Super. Genau. Zurück zum Thema Architektur. Das ist ja vielleicht für die Studierenden, die gerade anfangen, Software zu entwickeln, so ein bisschen schwierig zu greifen, glaube ich, dieser Begriff. Architektur, so was das alles drinne ist, so ist das einfach eine Ansammlung von Klassen oder so, ja, oder kannst du vielleicht mal beschreiben, was für dich jetzt mit deiner großen Erfahrung dann für dich eine Softwarearchitektur ist oder ausmacht?
Ja, das ist immer eine sehr schwierige Frage. Aber eine Softwarearchitektur ist ja eigentlich ein bisschen mehr als nur irgendwie eine Ansammlung von Klassen oder Funktionen, die man geschrieben hat, sondern es geht ja mehr bei einem Software-Design auch um das Gesamtsystem, was man betrachtet. Also Schnittstellen, wie spielt das System zusammen mit anderen Komponenten, die benutzt werden? Also wie setze ich das um? Also so ein Design des Gesamtsystems inklusive Schnittstellen und allen Beziehungen untereinander, aber zu einer Softwarearchitektur gehört halt auch zu dokumentieren, wie man halt so Regeln aufstellt, wie entwickelt werden soll, wie die Komponenten untereinander kommunizieren und auch Abgrenzung von Entscheidungen, die man getroffen hat, um halt bestimmte auch Entscheidungsprozesse nachvollziehbar zu machen.
Ja. Und bei der Sache ist ja, also genau, also du hast ja gesagt, Schnittstellen und Komponenten und Kommunikation zwischen denen haben in der Vorlesung haben wir auch schon ein paar ja, diese Architekturtypen oder Muster kennengelernt. Was ist denn da so gerade in der Industrie oder auch bei euch gerade so heiß sozusagen oder was setzt sich denn da so durch?
Ja, es gibt halt immer irgendwie diese heißen Themen. Also Microservices ist halt so ein Thema, was immer aktuell sehr viel diskutiert wird. Man muss aber halt auch das ein bisschen differenziert betrachten. Es ist nicht immer so, dass die brandheißen Themen auch immer passend für das Problem sind, das man lösen will. Es gibt halt auch die klassischen Schichtenarchitekturen und ähnliches. Und auch die sind jetzt nicht unbedingt verkehrt. Also es gibt nicht die richtige und die falsche Architektur oder sag ich mal die gute und die schlechte Architektur, sondern man muss halt wirklich genau sein Problem, was man mit seiner Software lösen will, betrachten und dann entscheiden, welche Architektur da am besten dazu passt. Und es ist halt auch nicht, man muss halt nicht nur das reine Problem betrachten, sondern vielleicht auch die also die Entwicklungsmannschaft, die diese Software entwickeln soll. Also auch das muss man betrachten, weil zum Beispiel bei einer Microservice-Architektur verschiebt sich die Komplexität, die man halt vielleicht bei einer Schichtenarchitektur in der Software abzubilden hat, halt ein bisschen mehr in die Infrastruktur. Das heißt, du brauchst halt dann irgendwie mehr Leute mit DevOps-Erfahrung, weil du eben genau dort dann höhere Aufwände hast. Und wenn du vielleicht Entwicklungsteams hast, die sich eben sehr gut mit sag ich mal, klassischer Architektur oder Schichtenarchitekturen auskennen, dann ist es halt auch schwierig, diesen Sprung auf eine Microservice-Architektur zu machen.
Ja. Ist es denn so, wenn man jetzt, also du hast gesagt, vom Problem muss es dann irgendwie passen. Ich stelle mir immer noch schwierig vor. Kann man dann irgendwie sagen, man hat jetzt irgendwie Anforderungen gekriegt, jetzt weiß ich direkt, welche Architektur passt. Kann man dann sagen, ja, das ist ja ein Monolith, das ist ein Modulith oder das ist hier ein Microservice? Oder wie kommt man dahin, dass man, sage ich mal, die richtige Architektur findet zu seinem Problem? Gibt es da irgendwelche Hilfen, Lösungen oder so?
Ja, auch da gibt es ja verschiedene Lösungsansätze. Das kommt auch immer darauf an, wie gut man sozusagen sein Problem kennt und wie gut man so schon die Lösung abstrahieren kann. Also wenn du dich halt in einem Bereich bewegst, wo du ein, sag ich mal, gut bekanntes Problem hast, für das es halt vielleicht auch schon Lösungen gibt, dann kannst du halt vielleicht auch schon so einen Top-Down-Entwurf machen, indem du sozusagen schon anfängst, das Gesamtsystem zu designen und dann halt da entsprechende Aufgabenpakete rauslösen kannst und die eben dann entwickelst. Es kann aber halt auch eine Situation geben, wo du vielleicht ein, sag ich mal, unbekanntes Problem lösen willst, wo du vielleicht noch gar nicht weißt, wie die Lösung aussehen wird, wo du sehr viel irgendwie im Bereich Prototyping unterwegs bist, wo du dann eher so einen Bottom-up-Ansatz fährst, dass du halt irgendwie kleinere oder sag ich mal kritische Elemente deines Problems schon beginnst zu implementieren, um halt zu sehen, ob es überhaupt eine Lösung gibt, die funktioniert und damit man eher so iterativ herangeht und dann eben so diese Lösung evolutionär entwickelt und damit entwickelt sich halt auch die Architektur. Da kann es halt natürlich auch passieren, dass du irgendwie Architekturentscheidungen triffst, die du vielleicht auch mal revidieren musst und Teile vielleicht neu designen musst. Aber das ist halt eben notwendig, weil du das Gesamtproblem noch gar nicht lösen kannst.
Hast du da vielleicht mal so ein Beispiel aus, vielleicht aus deiner Erfahrung, deines Berufslebens, wo man so eine kritische Sache hatte, wo man nicht wusste, dass man das auch implementieren kann? Oder ist das eher selten? Also, wie kann man sich das vorstellen? Etwas, das kritisch ist, aber und eventuell nicht implementierbar ist. Sind das
Ja, es ist weniger kritisch, also vielleicht ein Beispiel ist, ich habe ja gesagt, ich habe für eine Firma gearbeitet, die halt so im GPS-basierten Bereich Geräte entwickelt hat. Und da gab es halt auch ein Kundenproblem, wo sozusagen auch noch größere Datenmengen übertragen wurden. Also das heißt, sie hatten halt Geräte, die Standortdaten erfasst haben und zusätzlich halt irgendwie über eine Kamera noch Bilddaten, und die mussten halt regelmäßig übertragen werden. Und da gibt es halt auch so zeitliche Abläufe. Du musst halt gucken, kriegst du solche Bilddaten in bestimmten Zeiträumen übertragen, musst du halt vielleicht noch irgendwie Kompression einbauen. Also das heißt, du hast irgendwie so nicht funktionale Anforderungen an das System, die dein Kunde dir stellt und die du abbilden musst. Und die musst du halt dann versuchen, erstmal irgendwie einen Algorithmus zu haben, der dieses Problem beschreibt. Also es gibt halt sicherlich fertige Lösungen, wie übertrage ich halt solche Daten, aber wenn dann eben zusätzliche Anforderungen dazukommen, dann steigt halt die Komplexität des Systems und du musst halt gucken, wie du das implementierst, damit das dann so funktioniert, dass die Architektur halt auch den Zielen, die du erreichen willst, dass sie getroffen werden.
Interessant, dass du nicht funktionale Anforderungen sagst. Ich hatte das auch gleich im Hinterkopf gehabt, als du gesagt hast, mit kritisch und so weiter. Wie bestimmen denn die nicht funktionalen Anforderungen die Architektur, oder wird das aus funktionalen? Also was ist da vielleicht der treibende Faktor, der meine Architektur am Ende bestimmt? Sind das nicht funktionale Anforderungen wie ja, Antwortzeit und so weiter, Performance? Oder hat das eher was mit ja, Funktionalität, dass ich was erreichen eine Funktionalität ausliefern kann.
Das kann man auch nicht generell sagen. Also eigentlich gehören auch die, also aus meiner Sicht gehören auch die nicht funktionalen Anforderungen mit zu so einem Architekturentwurf, weil du hast in jedem Projekt halt Stakeholder, die, für die du ja deine Software entwickelst, und deren Anforderungen müssen ja umgesetzt werden. Und da ist es halt auch bei so einem Architektur-Design-Prozess notwendig, wenn man Anforderungen aufnimmt, dass man halt mit denen auch über solche nicht funktionalen Anforderungen redet. Meistens ist es so, dass in solchen ersten Gesprächen halt sehr viel über funktionale Anforderungen gesprochen wird und man halt auch selbst mit den Stakeholdern über nicht funktionale Anforderungen reden muss. Weil meistens kommen die dann erst, wenn du schon relativ weit bist, wenn man die halt nicht berücksichtigt. Und dann ist es halt umso kritischer, wenn es dann plötzlich um irgendwelche Antwortzeiten oder ähnlichen Dinge geht und du vielleicht deine Lösung schon so weit fertig hast. Geht halt auch um Lastverhalten und all solche Dinge, die da eben eine Rolle spielen.
Ja, genau. Du hast ja gerade gesagt, den Architekturprozess oder den Prozess des Architekturentwurfs also durchführen. Was ist denn so ein Prozess? Also gibt es da Stages? Irgendwie, also wie entwickelt sich das? Entsteht das mit einem Plups im Kopf des Entwicklers oder ist das ein Teamprozess? Wenn ja, wie geht man da ran? Also
das ist immer ein Teamprozess. Also und es gehört halt auch nicht nur es gehören halt sehr viele Leute dazu. Es gibt ja die Stakeholder, also die sozusagen die fachlichen Anforderungen bringen. Es gehört halt auch das Entwicklungsteam dazu, das sozusagen vielleicht schon bestimmte Bausteine hat. Es gibt vielleicht eben schon Systeme, die man anbinden muss. Also man muss halt alles betrachten. Es gibt halt vielleicht eine Abteilung, die den Betrieb dann übernimmt. Es gibt halt vielleicht irgendwelche Legacy-Systeme, die man anbinden muss. Das sind halt alles so Parteien, die man in so einem Entwurfsprozess halt berücksichtigen muss. Üblicherweise macht man halt erstmal irgendwie so einen groben Entwurf, dass man erstmal sein Zielsystem halt auch wie so eine Art Blackbox betrachtet, guckt vielleicht, welche Schnittstellen gibt es, welche Systeme muss ich anbinden, und das kann man halt dann auch Stück für Stück weiter verfeinern.
Ja, wir hatten in der Vorlesung auch von Codecentric so eine Industrievorlesung gehabt, die haben das C4-Modell vorgestellt, um Architektur ja irgendwie zu modellieren, und praktisch ein bisschen abgeraten vom UML sozusagen. Was nutzt ihr denn bei euch bei Rewe Digital für eine Beschreibungssprache oder Tools, um eure Architektur zu modellieren?
Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich, weil das halt auch vom jeweiligen Kontext abhängt. Also auch wenn man jetzt so Diagramme zeichnet, man muss halt Also aus meiner Sicht, ja, UML gibt viele andere Varianten, solche Dinge darzustellen. Es ist halt immer wichtig, dass es eine Erklärung gibt für so ein Diagramm, dass hier jemand, der das betrachtet hat, sieht, in welchem Kontext bewege ich mich, vielleicht irgendwie eine Legende, welche Pfeile was bedeuten. Und dann kann man halt mit solchen Dingen arbeiten. Also wir nutzen halt teilweise auch für die Architekturdokumentation so ein bisschen was aus diesem ARC24 Baukasten, den es da gibt. Und ansonsten haben wir, also wir haben eine Microservice-Architektur, aber bei uns wird sehr viel Wert gelegt auf Autonomie der Teams, sodass halt auch die Teams für sich sehr viel Dokumentation übernehmen. Und da gibt es halt eben auch aufgrund der Vielzahl von Teams sehr, sehr unterschiedliche Tools, die verwendet werden.
Das ist interessant. Also du hast ja gerade Microservice-Architektur, das ist ja so eine verteilte Architektur, die sehr viel auf Autonomie legt. Und da gibt es ja jetzt irgendwie, zumindest in meinem Verständnis, irgendwie fast zwei Ebenen. Einmal die Ebene, wo alle Microservices zusammenspielen, das Gesamtprodukt sozusagen. Und dann die Architektur innerhalb eines Microservice. Und gibt es da irgendwie Unterschiede, wie ich die betrachten sollte? Weil beide müssen ja irgendwie kommunizieren. Also ich muss ja irgendwie eine Schnittstelle haben zu anderen und gleichzeitig muss ich ja meinen Microservice ja auch bauen können irgendwie.
Aus Architektensicht ist es halt wichtig, erstmal aufs Gesamtsystem zu schauen und den Microservice an sich als so eine Blackbox zu betrachten. Es gibt halt Schnittstellen, die müssen definiert werden. Das ist halt sehr wichtig. Und wir nutzen halt neben, sag ich mal, einer klassischen REST-Kommunikation Eventing, basierend auf Apache Kafka. Ist am Ende aber auch nur eine API, die man halt benutzt. Wir sehen das, betrachten das auch genauso wie eine REST-API. Das heißt, die muss halt gucken, Versionierung und wann wird die API vielleicht gebrochen, wie gehe ich mit solchen Änderungen um. Und ansonsten in einem Microservice selbst gibt es halt auch bei uns sehr unterschiedliche Architekturen. Das ist halt aufgrund der Autonomie auch den Teams überlassen, weil halt auch sehr viele unterschiedliche Frameworks benutzt werden. Weil es halt auch sehr unterschiedliche Microservices gibt, was die Funktionalität betrifft, auch was das gewünschte Verhalten betrifft in Bezug auf Last oder Latenz oder ähnliches.
Mhm. Kannst du mal vielleicht ein Beispiel nennen oder so, damit man sich das vielleicht besser vorstellen kann?
Ja, es gibt halt so die klassischen Microservices, die zum Beispiel, keine Ahnung, E-Mails versenden im Batch oder die halt irgendwelche Produktdaten bereitstellen, sowas in der Art. Und dann gibt es aber zum Beispiel andere, die zum Beispiel einen Order-Prozess abbilden oder einen Checkout-Prozess, wo du vielleicht mit Payment-Anbietern redest, wo du halt auch ganz anderes Zeitverhalten hast, wo du halt auch vielleicht viel mehr auf eine synchrone Kommunikation angewiesen bist, weil wenn der Kunde halt irgendwie seinen Warenkorb auschecken will, dann musst du halt auch sicherstellen, dass das Payment erfolgreich reserviert wird, dass halt auch, wenn er jetzt zum Beispiel in unserem Kontext ein Zeitfenster für seine Lieferung auswählt, dass das halt auch wirklich reserviert wird, sodass es da keine Überschneidungen gibt und solche Dinge.
Okay, ja, verstehe. Jetzt ist ja bei dem Architekturthema, du hast ja auch vorhin angesprochen mit dem Teams, immer, das ist ja ein Teamprozess und so weiter, dann gibt es ja dieses Conway's Law, das hatte ich ja vorher schon gesagt, ja. Und das ist auch schon mal in der Vorlesung angeklungen. Ja, also vielleicht nochmal für alle Zuhörer, die es nicht kennen, irgendwie, man ist irgendwie, sagt sinngemäß aus, man ist irgendwie dazu, die Architektur ist dazu verdammt, das wieder zu spiegeln, was auf dem Organisationslevel praktisch die Teamstruktur ist, sodass man da nicht ausbrechen kann. Und da gibt es so ein paar interessante Stories von Firmen, die versuchten zum Beispiel eine Microservice-Architektur einzuführen, aber die Teams wurden weiter getrennt in Operations und Development und waren praktisch keine gemischten Teams und so weiter und das ist dann alles schiefgegangen. Wie ist das denn bei euch? Berücksichtigt ihr das oder kommt das bei euch in der Praxis vor? Bist du dem begegnet in deinem Berufsleben?
Ja, dem bin ich in der Tat schon mehrfach begegnet und ich habe auch gute und schlechte Erfahrungen damit gemacht. Vielleicht fange ich mal mit einem schlechten Beispiel an. Bei einem meiner vorherigen Arbeitgeber, da wurde halt, sag ich mal, ein Monolith entwickelt, also auch historisch bedingt schon viele Jahre alt. Und man hat dann irgendwann begonnen, auf eine agile Entwicklung umzustellen. Das heißt, man hat irgendwie mit 10, 12 Entwicklungsteams versucht, agil zu entwickeln und möglichst unabhängig voneinander. Und aus meiner Sicht hat das halt aufgrund der vorhandenen Architektur beziehungsweise halt des vorhandenen Produkts, das halt wirklich sehr stark monolithisch mit sehr vielen internen Abhängigkeiten war, nur sehr mittelmäßig funktioniert. Das heißt, da gab es immer wieder Probleme, dass unerwartete Abhängigkeiten auftauchten, die die Teams behindert haben in ihrer Arbeit. Dann gab es halt immer zum Ende von so einem Entwicklungszyklus sehr große Aufwände, die Arbeit der unterschiedlichen Teams halt in dieses eine Produkt wieder zu integrieren. Und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt mal Rewe Digital betrachte, was eine relativ junge Firma ist, dort wurde halt auch von Anfang an bei der Entwicklung der Architektur auch die entsprechende Organisation mitentwickelt. Das heißt, es wurde von Anfang an definiert, in welche Richtung wollen wir uns mit unserer Architektur bewegen und wie muss denn unsere Organisation aussehen, damit sie so eine Architektur entwickeln kann und damit sie halt auch mit der Architektur skalieren kann. Das heißt, wir haben halt von Anfang an auch eben sehr viel auf agile Entwicklung, auf kleine Teams mit einer großen Autonomität gesetzt, sodass wir halt so eine Microservice-Architektur entwickeln konnten. Und es wird halt auch bei jeder Entscheidung sowohl organisatorisch als auch architekturell immer sehr viel Wert drauf gelegt, dass man eine Lösung wählt, die möglichst unabhängiges Arbeiten der Teams ermöglicht.
Mhm. Das heißt, genau, also du sagst ja praktisch Architektur und Organisation und Teamstrukturen gehen Hand in Hand sozusagen. Das hast du sowohl negativ als auch positiv jetzt gesehen. Das ist ganz interessant. Das ist ja jetzt eine zusätzliche Dimension. Irgendwie, wenn ich jetzt in einem Produktentwicklung irgendwie bin, heißt das dann, wenn ich jetzt die richtige Architektur für mein Problem finde, muss ich dann auch die Teams erstmal umorganisieren oder weil das jetzt eine zusätzliche fast Anforderung oder Bedingung irgendwie Constraint da reinhaut.
Ja, man muss es nicht unbedingt umstrukturieren, aber man sollte es auf jeden Fall im Hinterkopf haben und sollte sich der Probleme bewusst sein, die halt vielleicht dadurch entstehen können. Also vielleicht kann man halt auch einfach bestehende Strukturen so ein bisschen aufbrechen, und dann vielleicht, wenn man irgendwie so klassisch ein Datenbankteam, ein Backend-Team, ein Frontend-Team hat, das halt irgendwie ein bisschen mischen, wenn man denn jetzt zum Beispiel irgendwie in Richtung Microservice-Architektur gehen will.
Ja, also erstmal, okay, also verstehe. Also man muss schon sich dem adaptieren, man muss wahrscheinlich nicht disruptiv vorgehen.
Genau.
Genau, verstehe. Sehr gut. Jetzt ist es ja so, man in der Softwareentwicklung, wenn man jetzt auf einer grünen Wiese startet, dann entwickelt man ja ein MVP am Anfang und man hat dann halt entsprechend auch eine Architektur gewählt, die irgendwie gerade passt zu dem Problem, aber beim MVP ist ja nur das allererste laufige Produkt ja sozusagen. Was passiert denn, wenn dann irgendwie neue Anforderungen kommen, neue Feature-Requests und so weiter und man merkt, die Architektur passt dann doch nicht so. Hast du da Erfahrung oder wie man dann umgeht mit sowas? Also kurz und schmerzlos umstellen, alles wegwerfen oder langsam umschiften oder wie geht man bei sowas vor?
Ich glaube, da gibt es auch nicht diese generelle Lösung, wie man halt so ein Problem angehen kann, kommt auch immer ein bisschen drauf an, wie weit man dieses MVP halt schon entwickelt hat und vielleicht auch, inwieweit das dann sozusagen schon in Produktion ist. Also kann man sich halt irgendwie nochmal ein Neuschreiben leisten. Ist halt auch meistens so, dass man dann irgendwie, wenn man auf der grünen Wiese dann nochmal startet und eine neue Architektur wählt, dass man dann auch einige Zeit braucht, bis man halt wieder irgendwie den Stand erreicht hat, den man vorher hatte. Und meistens bleibt dann irgendwie was auf der Strecke, weil man sich auf neue Dinge konzentriert, die ja dazu geführt haben, dass man überhaupt über seine Architektur nochmal nachdenken muss. Meistens ist es ja so, es kommen halt irgendwelche neuen Requirements rein, es müssen neue Features implementiert werden und man stellt fest, oh, das passt jetzt aber überhaupt nicht. Man kann halt häufig, also meine Praxiserfahrung ist, es wird halt irgendwie dazu gebaut und man erhöht halt permanent die technischen Schulden, die man irgendwie im Projekt hat. Was halt auch nicht gut ist, muss auch immer Zeit einräumen, solche technischen Schulden halt wieder loszuwerden. Das kann halt sein, dass man auch nur Teile des Systems halt neu schreibt und vielleicht irgendwie Schnittstellen einführt und vielleicht sozusagen ein Parallelsystem aufsetzt, was Teile der Funktionalität abbildet, und dann vielleicht über Schnittstellen diese Funktionalität anbindet. Es gibt halt wirklich sehr viele Varianten, wie man halt mit so einem Problem umgehen kann. Schwierig wird es halt in dem Moment, wo es halt irgendwie so nicht funktionale Anforderungen gibt, die man halt mit seinem System nicht mehr erreicht und man hat vielleicht ein System, was nicht skaliert. Das sind dann halt so Problemsituationen, da muss man halt gucken, wie man also damit umgeht und ob dann nicht neu schreiben wirklich der bessere Weg ist.
Ja, wir hatten jetzt schon ein paar Gäste hier, wie Jonas und so weiter. Damit haben wir ja schon so ein bisschen geredet, dass mehr in die Cloud geht, sozusagen. Das hat ja auch immer auch Einflüsse auf die Architektur. Was ist denn so deine Erfahrung aus den letzten Jahren ja eher so, wo immer mehr, ich sag mal, vielleicht geschiftet wird, weg von erstmal lokal natürlich, aber dann vielleicht auch schon von On-Premise zur Cloud hin. Hat das irgendwelche Einflüsse auf die Architektur der Systeme? Werden die dadurch komplizierter oder wird es sogar einfacher? Was sind so deine Eindrücke von diesen Trends?
Die Cloud bietet halt aus meiner Sicht erstmal, wenn man überhaupt komplett neu startet mit irgendeiner Software, erstmal eine gute Plattform, auf der man starten kann, bevor man halt irgendwie, sag ich mal, sein System vielleicht für einen größeren Kunden Stamm und ähnliches freischaltet. Das heißt, du hast halt irgendwie sehr viele Möglichkeiten, auch sehr viele Funktionalitäten, dir einfach, sag ich mal, dazu zu klicken, die du halt vielleicht, wenn du irgendwie on-premise oder lokal arbeiten würdest, halt selbst implementieren oder betreiben müsstest. Also es ist halt immer ein guter Start. Wenn man dann aber irgendwie eine gewisse Größe erreicht hat, muss man halt auch immer diesen Kostenfaktor mit im Auge behalten. Also es ist halt verlockend in der Cloud und du kannst halt auch schnell mal von einer Maschine auf eine größere shiften und in dem Moment, wo du dann aber irgendwie anfängst, riesige Datenbestände zu haben, vielleicht große Logfiles schreibst und ähnliches, dann ist halt auch so ein Kostenfaktor, wo du halt gucken musst, ist das jetzt die Lösung, oder die Plattform, die meine Zielplattform darstellt. Hinzu kommen halt auch, je nachdem, in welchem Bereich du Software entwickelst, halt vielleicht auch noch andere Constraints. Also nicht überall ist halt die Cloud aus, was weiß ich, rechtlichen Gründen oder was auch immer erlaubt. Du hast vielleicht auch irgendwelche Legacy-Systeme beim Kunden, die angebunden werden müssen, die du vielleicht aus der Cloud gar nicht erreichen kannst, darfst. Es gibt halt auch immer solche Dinge, die man halt bei so einer Architektur mit berücksichtigen muss. Also nicht immer kannst du überhaupt in die Cloud.
Ja, okay, verstehe. Vorhin hast du ja auch schon gesagt, Kommunikation gehört zur Architektur dazu. Und ihr nutzt ja zwei Technologien sehr stark, die REST-Schnittstellen sozusagen. Und dann ja, eventbasierte Kommunikation mit Apache Kafka. Kannst du mir vielleicht mal so sagen, was so die Vorteile für euch zumindest in diesen zwei Technologien liegen und warum nutzt ihr beide? Also welche Einsatzszenarien haben die jeweiligen?
Also wir nutzen halt Eventing über Apache Kafka als asynchrones Kommunikationsmedium, um halt einfach die synchrone Kommunikation zwischen den Services zu reduzieren. das Schlagwort da ist immer besser haben als brauchen. Das heißt also, wenn du einen Service hast, der zum Beispiel Rechnungen erstellt, der braucht halt irgendwie Kundendaten, zum Beispiel Adressdaten. Und wenn du halt jetzt irgendwie da einen Request reinbekommst, der für eine Bestellung eine Rechnung erzeugen soll, und du musst halt in dem Moment, wo du die Rechnung erstellst, mit dem Service, der die Kundendaten verwaltet, reden, dann hast du halt eine synchrone Abhängigkeit. Wenn jetzt irgendwie der Service unter Last ist oder nicht verfügbar ist, dann kannst du halt in dem Moment keine Rechnung erstellen. Ich sag mal, Rechnungserstellung ist halt in dem Fall jetzt vielleicht ein Beispiel, was nicht so kritisch ist, weil es zeitlich eben nicht so wichtig ist. Aber wenn du halt eventbasiert arbeitest, ist es halt so, dass der Kundenservice halt all seine Kundeninformationen eben auf so einer Event-Queue bereitstellt. Und die anderen Services können halt diese Daten konsumieren und den Teil der Kundendaten, die für sie relevant sind, in ihrer eigenen Datenbank speichern. Und dann ist es halt so, in dem Moment, wo du in einen Request kommst, musst du halt nur in deine eigene Datenbank schauen und hast schon alle Daten, die du zur Beantwortung des Requests brauchst. Das versuchen wir halt in möglichst vielen Bereichen umzusetzen. Du hast halt auch den zusätzlichen Vorteil, du kannst halt jederzeit einen neuen Service implementieren. Der kann halt die Topics, die für ihn interessant sind, abonnieren und konsumieren und hat dann halt alle Daten, die er vielleicht für seine Funktionalität braucht, ohne dass er jemals mit dem erzeugenden Service überhaupt kommuniziert hat. Auf der anderen Seite hast du halt auch Prozesse, die eben zwingend synchron ablaufen müssen. Ich hatte vorhin schon mal diesen Checkout-Prozess erwähnt. Den kannst du halt schlecht über so eine asynchrone Event-Queue abbilden, weil es eben einen fixen zeitlichen Ablauf gibt. Es gibt halt einzelne Prozessschritte, die voneinander abhängig sind. Und da bist du halt auf so eine synchrone Restkommunikation angewiesen.
Mhm. Ja, wenn man beim Shop das letzte Item kauft, oder? Sollte ich genau sicher sein, dass es noch da ist, genau. Ja, das klingt sinnvoll. Also das heißt, dass die Asynchrone auch ausfallsicherer oder verzögerungssicherer vermutlich ist, performanter vielleicht dann auch. Genau, sehr interessant. Wie ist das denn aus eurer Erfahrung, mal wieder aus den Studierenden zurückzukommen, wenn ihr so eine Studierenden habt und die setzen sich jetzt mal in so Microservice ran und die müssen dann auch, natürlich haben die wahrscheinlich Hilfe von euch, denke ich mal, die müssen dann, ich denke mal, eine REST-Schnittstelle ist relativ einfach zu schreiben, das kriegen die ja, machen die sogar bei uns im Praktikum auch schon, aber so eine Kafka-basierte, eventbasierte Kommunikation könnte ich mir schwieriger vorstellen. Gibt es da irgendwie, also was gehört denn dazu sozusagen, um da reinzukommen sozusagen?
Ja, erstmal ist der grundsätzliche Unterschied, also technologisch ist natürlich ein Unterschied, aber wenn du jetzt erstmal rein von der Schnittstelle drauf schaust, ist es gar nicht so unterschiedlich. Das heißt, du hast auch, also bei uns ist es halt so, dass wir die Daten auch dort im JSON-Format zum Beispiel transportieren und du hast halt ein ähnliches Datenmodell, was du halt auch über eine REST-API zur Verfügung stellen würdest. Natürlich hast du halt dann in unserem Fall halt diese Kafka-spezifischen Implementierungen, aber auch da gibt es halt sehr viele Frameworks, die da Teile schon abbilden. Und hinzu kommen halt dann noch so ein bisschen, sag ich mal, Regeln, also wie so ein Event aussieht. Das musst du ja halt auch designen, so wie du halt auch eine API designst. Das heißt, da gibt es halt auch einen Header, der eben zum Beispiel Timestamps und Versionen und Fan-ID enthält. Und dann gibt es halt auch verschiedene Typen von Events. Und wie gehst du mit solchen Events um? Dann gibt es halt auch bei Kafka spezielle Messages, Tombstone-Messages, die halt irgendwie so eine bestimmte ID terminieren. Das heißt, die haben halt keinen Payload. Und dafür gibt es aber auch intern sehr viele Implementierungen bei uns, die dann bei einem neuen Microservice halt sehr wenig Aufwand bedeuten, wenn man halt so eine Kommunikation anbinden will.
Das Zauberwort heißt also fast wahrscheinlich wieder Frameworks, die weg was abstrahieren, ja, die den Einstieg einfach machen. So ein gutes Stichwort. Wir kennen ja, also die meisten Studierenden von uns kennen jetzt mittlerweile auch schon ein Microservice-Framework wie Spring Boot oder Flask oder sowas. Genau, ihr setzt ja wahrscheinlich auch sehr stark auf solche Frameworks. Gibt es denn so für dich eher so als Architekten, also nicht jetzt fachliche Frameworks, sondern eher so aus Architektursicht so ein Standardrepertoire an Frameworks, die ihr vielleicht bei Rewe Digital einsetzt. Also wie Kafka und Spring Boot und dann vermutlich ein Logging-Framework noch, was dazu gehört.
Ja, es gibt schon, also es gibt bei uns relativ wenig Regeln, was die Frameworks betrifft, sondern mehr, was so die Laufzeitumgebung betrifft. Also wir setzen halt, es muss halt bei uns JVM-basiert laufen. Es gibt zwar einige Ausnahmen, es gibt halt auch ein paar kleinere Services, die halt in Go geschrieben sind, aber der Großteil ist halt irgendwie JVM-basiert. Das fängt halt irgendwie an mit Java, geht über Kotlin bis hin zu Scala und Clojure. Und da gibt es halt dann auch, je nachdem, welche Programmiersprache halt die Teams wählen, gibt es halt unterschiedliche Frameworks, die eingesetzt werden. Aber ich würde schon sagen, dass so Spring Boot ist so das, was vielleicht 75-80% unserer Services ausmacht. Dann gibt es halt so ein bisschen Micronaut und andere kleinere Dinge, die da benutzt werden.
Genau, Micronaut und so weiter, da gibt's, ja, kommen ja immer Ploppen, vielleicht so immer ein paar Mal, so alle paar Jahre mal so ein neues Framework auf, was dann vielleicht so kürzere Startzeiten und so weiter verspricht. Ja. Wie ist denn das für dich als so ein Senior-Architekt, der sich auch, kenne ich ja auch aus Meetups, der sich auch fortbildet und so weiter ständig, guckt man sich das an und sagt, das könnte ich vielleicht mal einsetzen bei uns, oder sagst du eher, lieber nicht, wir haben jetzt unser Spring Boot, die kennen wir uns gut aus und interessant zu wissen, aber wir lassen die Finger davon?
Man muss es immer abwägen. Das ist halt auch das, was die Teams bei uns machen. In so einer Microservice-Umgebung hast du halt den Vorteil, dass du, sag ich mal, sehr viele kleine Software-Bausteine hast, die vielleicht auch über eine begrenzte Funktionalität verfügen. Und wenn die nicht allzu kompliziert sind oder komplex sind, ich würde mal sagen komplex, dann kannst du halt auch mal ein neues Framework für so einen Service ausprobieren, weil du ihn halt, sag ich mal, in relativ schneller Zeit auch wieder neu implementieren kannst, wenn es sich das herausstellen sollte, dass das ein Problem ist. Also wird halt schon geguckt, was gibt es so für neue Trends. Es ist jetzt nicht so, dass wir dann irgendwie anfangen und alle Services auf irgendwelche neuen Frameworks umschreiben. Aber es gibt halt schon das eine oder andere Team, das halt auch mal was Neues ausprobiert, vielleicht auch die Erfahrung dann in die Organisation mit reinbringt, guckt, bringt uns das vielleicht auch Vorteile im Betrieb, schnellere Startzeiten, weniger Ressourcenverbrauch, was dann am Ende ja Geld ist, was du sparst. Gibt halt bei uns auch sehr viele solche internen Tech Talks und sowohl so Best Practices und ähnliches ausgetauscht werden, man halt Erfahrungen über den Einsatz von solchen Frameworks austauscht. Vielleicht nicht so sehr aus Architekten getrieben, sondern mehr getrieben von den Entwicklungsteams. Auch dort sind halt sehr viele interessierte Entwickler, die halt auf Meetups gehen und halt auch dort neue Trends und ähnliches aufnehmen und mitbringen.
Ja, das schließt sich gleich vielleicht eine Frage an. Du hast gesagt, bist jetzt seit 25 Jahren dabei und hast also eigentlich jetzt eine große Transformation ja miterlebt, von einem Monolithen zu einer Microservice-Architektur, von Runs-on-My-Machine zu DevOps und Containerisierung und so weiter. Wie kann man denn da so dranbleiben als Entwickler? Wie bist du dran geblieben, vielleicht persönlich auch? Und wie? Also manche gibt ja immer so eine, in manchen Firmen so ein paar Leute, die machen immer noch dann Pörr oder so, sitzen in der Ecke. Aber wie bleibt man denn so dran? Vielleicht hast du so ein paar Tipps vielleicht auch und vielleicht aus deiner Erfahrung mal berichten.
Ja, also du hast ja schon gesagt, Meetups sind halt immer, also sind halt immer ein sehr gutes Mittel, oder Konferenzen wie JavaLand oder die JAX, wo man halt einfach mal hingehen kann, wenn und einfach mal so einen Überblick bekommt über neue Trends oder auch Erfahrungsberichte kennenlernt, wie andere Firmen vielleicht Probleme lösen, wie andere Firmen Frameworks einsetzen. Einfach mal über den Tellerrand schauen, das hilft halt immer. Ansonsten, ja, wie bleibt man dran? Lesen, viel ausprobieren, halt auch mal irgendwie so selber mal Prototypen schreiben. Ja, das sind so die Dinge. Es ist halt sehr, es gibt halt sehr viele Themen. Man muss sich halt schon irgendwie ein paar Dinge raussuchen. Man kann nicht alles ausprobieren aus meiner Sicht. Aber man muss halt gucken. Und dann kommt es halt auch immer ein bisschen drauf an, wenn man jetzt in einem Unternehmen arbeitet, wie ist die Kultur dort? Wird das halt gefördert auch, dass man Dinge ausprobiert? Ich weiß das zum Beispiel auch vom Jonas, dass da sehr viele Möglichkeiten gibt, auch Blogartikel zu schreiben, Podcasts aufzuzeichnen. Das machen wir halt auch, dass die Leute halt auch zum einen in den Austausch kommen mit anderen Firmen, anderen Menschen, selber halt Speaker sind auf Konferenzen und halt so halt auch ein neues Wissen in die Firma reinholen.
Okay, das ist ja auch ein guter Tipp, vielleicht auch für Studierenden, die sich vielleicht noch irgendwann mal bewerben in 2-3 Jahren, dass sie vielleicht auch mal nach solchen Firmen Ausschau halten, die so offen dafür sind sozusagen. Und genau, nicht nur die Leute an ihren Bürostuhl festbinden. <Ja. lacht> Genau, ja, sehr schön. Vielleicht noch mal so ein größeres Themengebiet sind vielleicht Schnittstellen und APIs. Es geht jetzt schon ein bisschen in Richtung Kommunikation, was wir vorhin hatten, aber ist ja noch was ein bisschen anderes. So eine Schnittstelle, so ein Interface ist ja etwas sehr Entscheidendes in so einer Architektur, weil darauf müssen sich ja dann Komponenten, die miteinander kommunizieren oder so, verlassen können. Und man sagt ja auch immer so schön, ja, die sollte man einmal gut designen und dann möglichst nie wieder ändern müssen. Wir geben ja diese Ratschläge auch unseren Studierenden immer mit, aber ist natürlich schwierig, konkrete Handlungsanweisungen zu geben, wie man da nur hinkommt zu einer unveränderlichen, guten Schnittstelle. Jetzt bist du jemand, der vielleicht auch schon mal öfter so eine Schnittstelle entworfen hat. Was hat dich denn geleitet in irgendein, vielleicht hast du konkrete Beispiele oder so, gewisse, ja, Interface so und so zu designen? Also musst du ja irgendwie auch vorausschauen, denke ich mal, was sich in Zukunft ändern könnte.
Ja, es gibt ja, es ist halt wirklich sehr schwierig. Also ich habe tatsächlich auch noch nicht so richtig die unveränderliche Schnittstelle erlebt. Also auch bei uns ist es halt so, dass die APIs schon in einem gewissen Rahmen leben. Also es wird halt immer irgendwelche Änderungen geben. Es ist halt immer die Frage, wie sehen diese Änderungen aus und wie geht man halt mit solchen Änderungen um? Weil du hast halt, wenn du ein System designst, hast du halt vielleicht aktuelle Anforderungen, die dein System definieren. Du hast Daten, die du in deinem System speicherst, die du über Schnittstellen bereitstellst. Und wenn du aber ein System weiterentwickelst, kommst du irgendwann an den Punkt, an dem sich so eine API verändert. Und wir versuchen halt in den meisten Fällen irgendwie mit non-breaking changes halt so eine API zu designen. Das heißt, du fügst halt vielleicht irgendwelche Felder hinzu, die dann optional sind. Und dadurch versuchst du sie halt stabil zu halten. Das betrifft halt sowohl die REST-API als auch die Eventing-API. Es gibt natürlich auch Fälle, wo du um Breaking Changes nicht drum herum kommst und dann musst du halt irgendwie eine neue Version deiner API anbieten. Und dann im Falle des Eventings ist es halt so, dass du dann so ein neues Topic erstellst und halt alle Daten, die du in deinem Service hast, halt einfach nochmal in dem neuen Format published. Und bei REST ist es halt so, dass du eine neue Schnittstelle anbietest. Und dann musst du halt eben mit deinen Konsumenten das Ganze diskutieren und umstellen und so lange halt beide Schnittstellen betreiben, bis halt alle irgendwie auf die neue Schnittstelle gewechselt sind.
Kennt man denn alle Konsumenten von der eigenen Schnittstelle? Das ist ja meistens bei diesen Open-Source-Sachen schon schwierig.
Bei Open-Source-Sachen ist das natürlich schwierig, aber wenn du jetzt halt so ein Produkt hast wie wir, dann kennst du zumindest die meisten deiner Konsumenten. Du kannst halt auch durch Monitoring und Ähnliches feststellen, wer konsumiert jetzt dein Topic oder wer ruft jetzt deine REST API auf. Und dadurch kriegst du halt schon mit. Meistens ist es ja so, dass du deine API für einen gewissen Verwendungszweck designst und dann hast du halt meistens auch ein Gegenüber, mit dem du vielleicht über diese API redest und mit dem du sie gemeinsam entwirfst, weil er sie konsumieren muss. Geht ja meistens darum, dass du jemanden Daten bereitstellst, der dann weiterverarbeitet.
Ja.
Aber es gibt jetzt nicht irgendwie diesen grundsätzlichen, ich designe jetzt irgendwie eine Schnittstelle, in der ist halt irgendwie alles drin, was ich jemals habe. Es wird immer irgendwann Anforderungen geben, an die man nicht gedacht hat und die dann zu einer Veränderung von so einer API führen.
Ja. Genau, also Kommunikation ist da auch, wie gesagt, das A und O vermutlich zwischen Consumer. Genau. Und,
es gibt halt schon so ein paar Best Practices oder Pattern, die man halt einsetzt. Ich muss sich halt an diese restkonformen Schnittstellen zu designen. Wann mache ich halt ein Get, wann mache ich einen Put oder einen Post und solche Geschichten. Gibt halt irgendwelche Pattern, wenn du jetzt irgendwie interne Daten nur modifizieren willst, dass du irgend so ein Action-Pattern implementierst. Und so, genauso gibt es halt auch, muss man halt auch darauf achten, wenn man zum Beispiel Beziehungen modelliert über eine API. Also ein Beispiel, was wir immer gerne bringen, ist, du hast sozusagen eine Zuordnung von Postleitzahlen zu einem bestimmten Rewe-Markt. Und da kommt es halt so ein bisschen drauf an, wie du das Event designst, um halt irgendwie Konsistenzprobleme zu vermeiden. Also du könntest ja jetzt hingehen und sagen, dein Key deines Events ist zum Beispiel der Markt und du publishst darin eine Liste von Postleitzahlen, die zu dem Markt gehören. Und dann kommst du halt zum Beispiel in die Situation, dass sich jetzt so eine Postleitzahl von einem Markt zu einem anderen Markt verschiebt, weil vielleicht ein neuer Markt aufmacht. Und wenn du dann müsstest du zwei Nachrichten publishen, also einmal der eine Markt mit einer Postleitzahl und einmal der andere Markt mit einer anderen Postleitzahl, und dann hast du halt ein Konsistenzproblem. In dem Moment, wo halt ein Service erst eine dieser Nachrichten konsumiert hat, ist es halt ein inkonsistenter Zustand. In dem Fall wäre es halt sinnvoller, die Postleitzahl als Key zu benutzen und den dazu assignten Markt zu publishen. Und dann müsste es halt nur eine neue Nachricht publishen, die eben diesen neuen Markt zu der Postleitzahl assignt. Also solche Dinge, die muss man halt immer ein bisschen im Auge behalten, um halt so Konsistenzprobleme zu vermeiden.
Ah, das ist ganz interessantes Beispiel, weil ich weiß gar nicht, also das ist ja die Frage, genau, welche Informationen, also das ist ja eine Zuordnung, eine 1:1 Zuordnung, aber was praktisch meine Anfrage ist, mein Ergebnis, das ist vermutlich euch sogar egal, aber Hauptsache ihr habt die Zuordnung. Ah ja, das ist ein gutes Beispiel für sowas, ja, wo man sich überlegen muss, wie designt man die Schnittstelle genau, um halt solche Konsistenzprobleme zu vermeiden. Ja, ich glaube, habe ich gut verstanden. Dann zu den Kommunikationen hast du gesagt, ihr sprecht dann mit denen und so weiter. Wie gibt es dann irgendwelche, wie läuft das denn ab? Gibt es dann, also manche Firmen machen das ja sehr formal, die schreiben das irgendwie so in Dokumente auf und die werden dann gereviewt für so API-Requests. Manche Firmen machen das eher mit direkter Kommunikation. Wie sieht das da bei euch aus?
Es ist bei uns auch eher direkte Kommunikation. Es gibt jetzt weniger irgendwelche Schnittstellen-Dokumentationen, die dann irgendwie vielleicht noch versioniert da irgendwie zwischen den Teams ausgetauscht werden und ähnliches. Also es gibt halt dann meistens einen Entwurf. Also wir haben ja auch verschiedene Stages, in denen unsere Software läuft. Dann gibt es halt meistens erstmal irgendwie einen Entwurf, der implementiert wird, und dann gibt es halt diese Schnittstelle erstmal in der Integrationsumgebung, und dann können halt andere Teams auch entsprechend ihre Services anpassen und gucken, ob diese Schnittstelle eben allen Anforderungen genügt. Und das ist halt dann auch so ein iterativer Prozess.
Ja, aber mein Lieblingsthema bei Schnittstellen ist, und mein Lieblingsbeispiel ist immer von Java, die statische Implementierung im Interface, um halt eine nicht veränderliche Schnittstelle doch zu verändern. Genau. Also das ist ja ein gutes Beispiel auch für Studierende, glaube ich, die dann mal sehen, ja, die Interfaces von vor, ich weiß gar nicht, 20 Jahren, die wollte man doch verändern, aber man konnte nicht die alte Software brechen sozusagen.
Genau.
Und das, ja, genau. Ja, super, das zu sehen bei euch. Ja, wie, vielleicht noch so ein letztes Thema nochmal, was, glaube ich, bei der Architektur wichtig ist, sind ja praktisch, wie ich die Komponenten vielleicht identifiziere. Wir sind jetzt immer drauf, davon ausgegangen, okay, wir haben jetzt hier Microservice, wir wissen das und so weiter. Aber es gibt ja sowas wie Domain-Driven Design und so weiter, solche Methodiken, sage ich jetzt mal, um seine Software oder von den Anforderungen eine erste Struktur irgendwie zu ermitteln. Jetzt haben die Studierenden vielleicht noch nicht so viel von Domain-Driven Design gehört, muss ich jetzt hier leider sagen an der Stelle. Ja. Nutzt ihr sowas? Also kannst du vielleicht ein Wort dazu verlieren, was das ist, und hilft das euch vielleicht bei dem Entwurf?
Ja, ich glaube, über Domain-Driven Design kannst du vielleicht noch einen eigenen Podcast machen, kann ich dir sogar einen Experten vermitteln, wenn du das möchtest. Also einer meiner Kollegen, der ist sehr stark in dem Bereich unterwegs. Ja, also wir nutzen das einfach halt um, also Domain-Driven Design ist halt, geht es halt hauptsächlich darum, halt mit den Fachabteilungen eine gemeinsame Sprache zu finden und ein gemeinsames Domänenmodell zu entwickeln und das dann halt auf die Software zu übertragen. Also ganz grob gesagt. Wir nutzen das halt schon sehr viel, weil du jetzt sagtest, Komponenten identifizieren. Ja, wir haben das halt auch benutzt, um so ein bisschen auch unsere Kontexte zu identifizieren, in denen wir Services entwickeln. Vielleicht hole ich da mal ein kleines bisschen mehr aus. Es hat auch so ein Schlagwort aus dem Domain drin sein, Bounded Context. Das ist halt so ein abgegrenztes Gebiet, in dem du ein Stück Software entwickelst, das halt eine bestimmte Aufgabe erfüllt. Und dort gibt es halt auch ein definiertes Modell. Und je nachdem, in welchem Kontext du dich bewegst, können halt auch bestimmte Begriffe unterschiedliche Bedeutungen haben. Also ein Produkt zum Beispiel ist halt in einem Fulfillment-Kontext, wo du dich im Lager bewegst, was ganz anderes, als wenn du das zum Beispiel in einem Online-Shop betrachtest. Also im Online-Shop wird es halt vielleicht, ist halt der Preis interessant und irgendwie ein Produktbild und vielleicht irgendwie Inhaltsstoffe und ähnliche Dinge, die du halt dem Kunden anzeigen musst. Im Fulfillment geht es halt vielleicht mehr um, wie groß ist das Produkt von den Abmessungen, wie schwer ist es, wo liegt es halt in meinem Lager und solche Dinge. Es gibt halt viele, die versuchen halt, also wenn man jetzt nicht so sehr auf Domain-Driven Design achtet und auf so eine Modellierung, die machen dann halt zum Beispiel so ein universelles Produktmodell, in dem dann halt irgendwie alle Attribute drinstecken, die irgendwie zu so einem Produkt gehören. Es gibt halt dann irgendwie das eine Produkt, was halt dann auch zu einer eben viel größeren Komplexität in der Software führt. Um jetzt nochmal auf diesen Punkt zurückzukommen mit den Komponenten, vielleicht das Beispiel bei uns in der E-Commerce-Plattform, da wurde halt für die Modellierung, um halt erstmal irgendwie in kleinere Bausteine zu schneiden, die Customer Journey, also wie bewegt sich so ein Kunde bei uns im Online-Shop, das wurde so als Grundlage benutzt, um zu gucken, was haben wir denn für Subdomains. Das heißt, also es gibt halt irgendwie sowas wie Customer Check-In, das ist so der Bereich, in dem die Kundendaten liegen, wo der Kunde unseren Shop betritt, wo er sich registriert, seine Adressen pflegt. Dann gibt es halt einen Bereich, der ist irgendwie mehr so Produkt und Katalog. Also wie zeige ich dem Kunden Produkte an, was gibt es halt für Kataloge, wo findet der Kunde Produkte. Dann gibt es halt den Checkout-Prozess, also wie legt der Kunde halt Produkte in den Warenkorb, wie checkt er dann aus, also fügt halt eine Adresse hinzu, bezahlt das Ganze. Und dann gibt es halt so einen Fulfillment-Prozess, der hinten dran kommt, heißt also, wie wird diese Order dann und die Bestellung dann eben in unsere Fulfillment-Plattform übertragen, dann kommt halt sowas wie Rechnungsstellung und ähnliches. Und also wenn man halt so rangeht und dann diese, sag ich mal, relativ große Domain erstmal in Subdomains schneidet, dann findet man halt relativ schnell bestimmte Komponenten, die sich dann eben in diesen Subdomains bewegen. Und bei uns gibt es halt auch so ein bisschen so ein Mapping zwischen Teamstruktur oder Organisationsstruktur und der Modellierung der Domäne. Also das heißt, gibt bei uns sowas, nennen wir, also so ein Organisationsmodell, das ursprünglich von Spotify kommt. Die haben es inzwischen auch, glaube ich, nicht mehr, aber wir haben halt dann irgendwie so eine Struktur, nennt sich halt Tribe. Da sind halt irgendwie sehr viele Entwicklungsteams, die halt so eine Plattform entwickeln, in dem Fall halt diese E-Commerce-Plattform. Und dann gibt es halt sogenannte Squads, das sind eben mehrere Teams, so 2 bis 3, die halt an so einer Subdomain arbeiten. Und in dieser Subdomain gibt es halt verschiedene Bounded-Kontexte und immer ein so ein Bounded-Kontext gehört einem Team und das Team entwickelt halt ein oder mehrere Services in diesem Bounded-Kontext, um eben die Funktionalität dort abzubilden.
Mhm. Das macht Sinn. Also das ist praktisch, das Domain-Driven-Design hat praktisch euch geholfen, hierarchisch das große Problem, die Domäne zu zerlegen und genau. Auf der unteren Ebene kann man dann praktisch dann die Software implementieren und entsprechend, dadurch, dass es ja auch auf der Domänenebene verteilt ist, habt ihr unten auch eine verteilte Architektur dann im Grunde. Ja, macht, glaube ich, sehr viel Sinn. Ja, jetzt sind wir auch, glaube ich, mit den meisten Themen durch. Wie immer am Ende, Carsten, kannst du gerne den Studierenden oder allen Zuhörern, sind vielleicht nicht nur Studierende, mal was mitgeben, was du gerne mal in die Welt raustragen möchtest.
So als Tipp für die Studierenden.
Als Tipp für die Studierenden oder wo man sagt, ja Leute, das ist vielleicht cool, das können Sie sich anschauen oder so kommt man gut rein ins Berufsleben oder keine Ahnung. Das hat mir geholfen oder das ist wichtig für die nächsten Jahre.
Ja, was kann ich so als Tipp geben? Also aus meiner Sicht ist wichtig, immer neugierig zu bleiben und immer über den Tellerrand zu schauen. Es gibt aktuell wirklich sehr viele Möglichkeiten, halt auch Praxiserfahrung zu sammeln während des Studiums. Es gibt so viele Meetups und Veranstaltungen, die man besuchen kann, die halt auch größtenteils kostenfrei sind. Auch wir bieten zum Beispiel sowas an wie Praktika. Dann gibt es halt auch an den, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, an der Uni hier in Ilmenau gibt es halt auch sowas wie Softwareprojekte, wo die Firmen halt die Möglichkeit anbieten, dass man halt an so einem Softwareprojekt teilnimmt. Hier gibt es auch so Softwarewettbewerbe, also die Firmen, weil halt auch IT-Fachkräfte ja überall gesucht werden, gibt halt inzwischen so viele Möglichkeiten, wo man halt auch schon mal reinschnuppern kann, praktische Erfahrungen sammeln kann. Und ich denke, das ist halt für so einen Berufseinstieg sehr wichtig, dass man halt außerhalb des Studiums so ein bisschen schon mal reingeschnuppert hat in so praktische Dinge.
Ja, genau. Das ist, wie sieht es denn mit Open-Source-Entwicklung aus? Also jetzt ist es, die Vorschläge sind super, auch sehr firmengetrieben. Was ist so mit so Open-Source-Entwicklung?
Ja, natürlich. Ist auch, also es gibt auch viele Firmen, die Open Source unterstützen wollen und auch viel Open Source einsetzen. Und auch da, also wenn man halt schon so fit ist, dass man sich an so ein Open Source Projekt rantraut, sind halt auch die Maintainer meistens sehr dankbar für jegliche Unterstützung. Also ist meine Erfahrung.
Okay. Ja, super. Nochmal herzlichen Dank, Carsten. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und haben, glaube ich, mal einen guten Eindruck bekommen, was so alles da reinspielt und dass es alles sehr situationsabhängig ist, diese ganze Sache und aber so ist es halt, ja.
Ja, so ist es. Also vielen Dank für deine Einladung auch.
Ja, sehr gerne. Und genau, und damit sind wir am Ende und bis demnächst. Ciao.